wenn wir alle uns immer nur zurücklehnen und warten, bis alles sich mal von selbst zu Ende entwickelt hat und dann anfangen zu planen, dann ist es zu spät, gerade bei so einem wichtigen Thema wie Klimawandel. Hier ist Machen angefragt und vor allem Machen jetzt.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln unplugged. Und ich freue mich sehr, heute einen Mann begrüßen zu können, der mitten in einer sehr, sehr großen Raffinerie sitzt, nämlich der größten Raffinerie Deutschlands, sogenannten Shell Energy and Chemicals Park Rheinland. Früher war es einfacher, da konnte man noch sagen, die Shell Rheinland Raffinerie, aber ich habe gehört, das ist Schnee von gestern. Wir haben jetzt einen englischen Titel und entsprechend ist Marco Richrath, der heutige Gast, auch der Managing Director und nicht mehr der Direktor. Aber es hat sich, Herr Richrath, nur was am Titel geändert. Seit 2019 sind Sie in dieser Position.
Ganz genau so ist das. Und der englischsprachige Titel Shell Energy and Chemicals Park ist ja Teil eines Titels, den wir global für den Umbau von großen Standorten verwenden. Aber der Zusatz Rheinland ist der deutsche Titel geblieben, was dann auch den lokalen Bezug nochmal unterstreichen soll.
Ja. Also ich freue mich sehr, dass Sie da sind und uns erklären werden, was Sie an den Standorten Godorf und Wesseling, also vor den Toren Kölns, so vorhaben. Denn Sie nannten das Stichwort Transformation, schon ein riesiger Umbau ist da im Gange. Ja, man kennt wahrscheinlich diesen Betrieb dadurch, dass man, wenn man die Autobahn 555 nach Bonn fährt oder aus Bonn kommt, fährt man so ungefähr 4 Minuten durch ein Gewirr von Rohrleitungen. Man sieht Tanks, man sieht eine Gasfackel brennen mitunter. Also es ist ein chemischer Betrieb, petrochemischer Betrieb, der nachts besonders, wenn er neon beleuchtet ist, ganz futuristisch aussieht. Herr Richrath, wann können Sie sich an Ihre früheste Erinnerung als Kind des Rheinlands erinnern, dass Sie mal durchgefahren sind durch diese Raffinerie?
Also tatsächlich bin ich zum ersten Mal hier lang gefahren im Jahr 2005, wenn ich mich richtig erinnere. Das war dann auch gleich schon die Zeit, wo ich mich orientiert habe, wo bewerbe ich mich nach dem Studium, kann das ein potenzieller Arbeitgeber sein. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich richtig diese Dimension auch wahrgenommen, wie weit sich das erstreckt. Und man hat dann schon auch einen gewissen Respekt davor, was diese Größe ausmacht und was man hier alles Tolles herstellen und produzieren kann.
Aha, ich hätte gedacht, das wäre vielleicht sogar schon früher passiert, weil Sie ja als Rheinländer aufgewachsen sind. Wo kommen Sie ursprünglich her?
In der Tat, ich bin Kind des Rheinlands, des Rheinischen Reviers, wenn man sogar genau sagen möchte. Ich bin geboren in Grevenbroich, das liegt so 30 Kilometer weg von Köln. Und damals habe ich auch Industrieaussicht gehabt, eine ganze Menge, aber da waren es mehr die Kraftwerke, die in der Gegend natürlich sehr stark präsent waren, oder auch Aluminiumindustrie. So bin ich aber eigentlich dann auch schon in früher Kindheit mit einem doch deutlichen Bezug zur Industrie aufgewachsen. Und das hat mich irgendwie auch immer fasziniert zu verstehen, Mensch, was ist denn da alles, was da passiert in diesen großen Anlagen? Und da entsteht schon ein Bezug, der einen dann von frühen Jahren her auch prägt und vielleicht auch so ein bisschen inspiriert zu sagen, will ich das nicht besser verstehen und mitgestalten. Und so war es dann bei mir am Ende.
Sie haben das ja auch studiert. An der TU Dortmund, später Wirtschaftswissenschaften in Hagen noch und dann eine Promotion draufgesattelt und haben auch beim Maschinenanlagenbauer ThyssenKrupp, Uhde, glaube ich, dann eine Weile gearbeitet. Sie haben jetzt diese Szenerie beschrieben, 2005 da durchgefahren und gesagt, das könnte was für mich sein, Raffinerie. Können Sie uns da nochmal dran teilhaben lassen, wie diese Planung vonstatten ging?
Ja, vielleicht nochmal, Sie haben es so ungefähr beschrieben. Ich habe ja mich damals entschieden, in der Tat ein ingenieurwissenschaftliches Studium zu machen, also nicht Chemie, sondern Chemie-Ingenieurwesen war es an der TU Dortmund. Und da lernt man natürlich von der Pike auf, wie man solche Anlagen gestaltet, wie sie funktionieren, wie man Destillationskolonnen berechnet und dimensioniert. Und da entwickelt man natürlich dann immer mehr Begeisterung für das ganze Thema. Ich habe dann auch natürlich Praktika absolviert. Das war in dem Fall auch im Anlagenbau, nenne ich es mal. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und vielleicht in meinem Werdegang, was man oft so nicht weiß, habe ich dann einen Weg gewählt, dass ich nach dem Studium zunächst das Berufsleben gesucht habe im Anlagenbau. Sie hatten ThyssenKrupp erwähnt oder genauer die Firma Uhde damals. War eine tolle Zeit, wo ich sehr viel Möglichkeit bekommen habe, auch gleich in vielen Ländern dabei zu sein, wenn so eine Anlagen fertiggestellt werden, dann vorbereitet werden zur Inbetriebnahme. Da muss man wahnsinnig viele Tests natürlich machen, Katalysatoren werden eingefüllt, bis dann schlussendlich man die Anlage in Betrieb nimmt und dann irgendwann der tolle Moment ist, wo die ersten Produkte überhaupt aus so einer Anlage kommen. Das hat natürlich dann enorm die Begeisterung geweckt. Und dazu parallel hatte ich gesagt, naja, der ingenieurwissenschaftliche Teil ist das eine, aber die wirtschaftlichen Dinge, die interessieren mich halt auch. Ich habe dann an der Fernuni in Hagen ein Zusatzstudium absolviert für Wirtschaftswissenschaften und dann eigentlich nach den ersten Jahren der Berufserfahrung nochmal gesagt, das war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, naja, eigentlich habe ich immer über so eine Promotion nochmal nachgedacht, ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, sich damit auch persönlich zu entwickeln, habe aber nie. Und ja, warum eigentlich nicht? Und dann kommt so der Punkt, wo man sagt, naja, dann mache ich es doch einfach. Und die Gelegenheit war damals da und ich habe die ergriffen, bin also zurück zur Uni in Dortmund, habe dort dann promoviert im Bereich chemischer Reaktionstechnik, also auch in der Verfahrenstechnik. Und da habe ich dann natürlich auch irgendwann dann weiter auf Industrie geschaut, welche Betreiberfirmen gibt es. Es gibt ja viele namhafte Firmen auch in dieser Region. Und bin dann letztendlich zur Shell gekommen, weil mich insbesondere die Petrochemie, aber auch der sehr internationale Charakter eines solchen faszinierenden Unternehmens gereizt hat. Und ja, ich bin glücklich, dass es geklappt hat.
Jetzt haben Sie beschrieben, Sie haben für die Firma Uhde solche Anlagen aufgebaut. Das ist ja was anderes, wenn man sie sozusagen plant und dann hinsetzt und in Betrieb nimmt, als wenn man in ein Werk kommt mit, ich glaube, 400 Hektar Industrieanlagen und dann sind da Anlagen, die in den 1930er Jahren entstanden sind. So, das heißt, man hat erstmal, man blickt da wie in ein Uhrwerk rein. Und können Sie von sich behaupten, dass Sie diese 400 Hektar große Anlage überhaupt durchschauen? Kann das überhaupt ein Mensch durchschauen, was da läuft?
Lassen Sie mich versuchen, es so zu beschreiben. So einen Anlagenkomplex zu betreiben, das macht niemand alleine. Ich glaube, das ist völlig unbestritten und ist eigentlich ein riesen Teamsport, den wir hier machen, wo es halt die vielen hochqualifizierten, gut ausgebildeten Mitarbeiter auch braucht, um dieses Gebilde in Summe, man könnte auch von einem großen Getriebe sprechen, dass da jedes Rädchen ineinander greift, und das alles funktioniert. Und darin liegt ja auch dann die Kompetenz und die Leistung. Also es ist kein Einzelner, der all das durchblickt, sondern es braucht die Summe von vielen Experten mit ihren Qualifikationen, um so ein Gebilde tatsächlich gut funktionieren zu halten.
Ja, das heißt, es wäre jetzt auch eine falsche Vorstellung zu glauben, wenn man irgendwie ein Problem hat, sage ich mal, oder wenn man irgendwas wissen will, muss ja jetzt nicht der Störfall sein, sondern irgendwas, dass man dann sagt, dann ruf doch mal den Fritz Müller, den alten Hasen, der kennt sich aus und der weiß es im Zweifel. Gibt es sowas?
Ja, das gibt es schon. Ja, wir haben natürlich auch das Glück, dass viele Leute sehr lange ihre Karriere bei uns haben und dadurch auch sehr wertvolle Informationen haben, quasi so ein bisschen auch das Gedächtnis der Organisation mit sind. Gleichzeitig braucht es aber auch eine gute Paarung aus neuen Dingen, die man dazulernt. Ja, das viel Erfahrung haben ist ein sehr wichtiges Element, aber auch sich permanent weiterentwickeln auf neue Möglichkeiten, digitale Arbeitsweisen, neue Prozesse und Technologien, das gehört ebenso dazu. Ne? Und da macht es die Mischung und an einigen Stellen gibt es dann den einen, den man anruft, der genau das eben ja, im Besonderen gut weiß, aber oft sieht man auch, dass man sehr, sehr viele Fachgebiete zusammenbringt durch verschiedene Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und damit dann gemeinsam in der Lage ist, gewisse Fragestellungen noch viel besser zu beantworten und Lösungen zu finden.
Ich würde, glaube ich, gerne gleich auf Ihren internationalen Karriereteil auch blicken, aber worüber wir so ein bisschen hinweg galoppiert sind, was wir zu Beginn des Podcasts sehr gerne machen, ist so der Köln-Bezug der Person. Sind Sie denn inzwischen Kölner? Wohnen Sie in Köln oder in der Umgebung?
Ich fühle mich als Kölner. Meine Frau würde darauf bestehen, dass ich ja doch ein Immi bin. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich sehr, sehr wohl in Köln, auch wir als Familie. Meine erste Station in Köln war im Wesentlichen, dass wir in, oder ich in Lindenthal gelebt habe. Da hat man immer noch irgendwie einen Bezug dazu. Ja, und wenn man schaut, es gibt ja sehr viel Grün in der Gegend, Stadtwald oder Kahnweiher etc., Tierpark, da ist man heute immer noch sehr gerne. Aber generell auch in anderen Bereichen Kölns, die Nähe zum Rhein, macht diese Stadt doch irgendwo besonders. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass ich gerne auch in der Nähe des Rheins unterwegs bin, wenn die Zeit dafür da ist.
Also das würden Sie auch als Ihren Lieblingsort beschreiben in Köln, den Rhein?
Ja, da gibt es ja sehr viele schöne Orte am Rhein, aber das, glaube ich, macht Köln auch aus, dass es da verschiedene gibt. Also wie gesagt, im grünen Bereich, entlang des Rheins, da bin ich wirklich sehr gern unterwegs.
Also das heißt, der Rhein hat wahrscheinlich nicht seine allerschönste Stelle in Godorf. Da wird es doch etwas eng zwischen Betriebsteil Schell und dem Rheinufer, sondern wahrscheinlich dann eher der Sürter Bogen oder Rodenkirchen, stelle ich mir so vor, ja?
Das sind so Dinge, aber auch in Niel am Strand kann man sich sehr wohl fühlen. Die Grof ist ein sehr schöner Platz. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele und nicht den einen Einzelnen, sondern ich glaube auch, ein Teil liegt ja daran, wie ist man auch offen, immer wieder den Rhein und die Plätze am Rhein, die schönen, die es da gibt, neu zu entdecken. Und das ist halt auch ein Teil, der mich daran irgendwo fasziniert.
Jetzt ist ja Shell mit der Raffinerie dort auch, mittendrin in nah an Wohngebieten. Man will natürlich, man pflegt eine Nachbarschaft auch zu den Leuten in Wesseling, zu den Leuten in Godorf, letztlich auch Hahnwald, das ist ja auch nicht weit entfernt. Wie versuchen Sie sich da als guten Nachbarn einzubinden? Sind Sie da sehr offen oder fahren Sie da eine bestimmte Kommunikationsstrategie?
Ja, zunächst ist unser Motto, wir wollen ein guter Nachbar sein. Und daran tun wir alles, um ein guter Nachbar ist man wahrscheinlich dann, wenn man nicht gehört wird, wenn man nicht anderweitig wahrgenommen wird und möglichst unauffällig sind. Das funktioniert sehr häufig. Wenn dann es doch mal nicht funktioniert, ist es auch wichtig, dass man, wenn es mal laut wird durch eine große TÜV-Revision, wenn viele Menschen da sind, Verkehr etwas anders ist, dann ist der Dialog sehr wichtig, dass man offen und transparent mit den Nachbarn umgeht, dass man sie informiert. Wir haben E-Mail-Verteiler für Nachbarn, wir haben gewisse Treffen für die Nachbarn, wo wir auch gerade an neuen Formaten nochmal arbeiten, das vielleicht etwas digitaler, größer zu machen. Aber wichtig ist auch, dass man den Dialog führt, zum Beispiel über Entwicklung in der Nachhaltigkeit. Was machen wir sehr wohl alles, um weniger Emissionen auszustoßen oder weniger Lärm zu emittieren etc. Das gehört für mich zu einem guten Dialog auch mit dazu. Und da haben wir verschiedene Konzepte entwickelt im Laufe der Zeit, wie wir das pflegen. Und natürlich sind wir immer dabei, das entsprechend auch weiterzuentwickeln.
Das führt mich gerade spontan zu der Frage, Sie hatten, glaube ich, Ende des letzten Jahres einen Bombenfund bei sich im Werk. Können Sie da mal Ihre Gefühle beschreiben, als die dann entschärft wurde?
Ja, das war natürlich ein sehr spannender Moment. Man rechnet nicht damit, wenngleich man weiß, in Köln und Umgebung, bei allem, was man im Boden macht, hat man immer natürlich die Risiken, Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg zu finden. Und so haben wir hier auch entsprechend alle Maßnahmen getroffen, waren natürlich überrascht, dass auf unserem Gelände sowas ist, das können Sie sich vorstellen. Haben aber dann in höchst professioneller Art und Weise mit den Behörden zusammen, mit dem Kampfmittelräumdienst, mit sehr vielen Experten in der gesamten deutschen Industrie, wo man so eine Dinge kennt, ein Lösungskonzept erarbeitet, was wirklich auch für entsprechende Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil wir doch sehr, sehr detailliert geschaut haben, wie machen wir das. Wie sichern wir das Ganze ab? Also da sind wir sehr für gelobt worden. Und am Ende, was viel, viel wichtiger ist, hat dieser doch sehr professionelle Ansatz auch dazu geführt, dass es reibungslos gelaufen ist und wir den Blindgänger, der tatsächlich da war, ja auch sicher entschärfen könnten und jetzt den Weg frei haben für das, was danach kommt, nämlich neue Anlagen bauen für die Energiewende. Und da sind wir natürlich ganz besonders froh.
Genau. Dann würde ich noch einmal Ihren internationalen Karriereteil kurz beleuchten. Sie haben ja wirklich, bevor Sie jetzt ins Rheinland zurückgekehrt sind, interessante Stationen gemacht. Sie nannten schon die Auslandsaufenthalte für Uhde, aber dann kamen ja wirklich mehrjährige Stationen in Houston, Texas oder auch in den Niederlanden, wo ja auch Shell tatsächlich in Den Haag das Hauptquartier hat. Ja, also Sie waren viel unterwegs. Wie unterscheiden sich oder was haben Ihnen diese Auslandsstationen vielleicht mitgegeben? Haben Sie sie in irgendeiner Form geprägt?
Ja, das haben Sie sicherlich. Und ich glaube, es ist immer auch sehr wichtig, von der persönlichen Einstellung her, wenn man da schaut, wie gehe ich so etwas an, ins Ausland zu gehen? Ne? Gehe ich halt dahin, um da zu arbeiten, oder gehe ich dahin, um auch gleichzeitig ein bisschen mich als Mensch zu entwickeln und neue Kulturen kennenzulernen, die Chance zu nutzen, eine neue Sprache zu lernen, wie in den Niederlanden, und dadurch noch viel mehr Zugang zu den Menschen zu finden und ein ganz anderes Verständnis von so einem Land aufzubauen, ne? Wie dort soziale Strukturen funktionieren, worauf Wert gelegt wird. Und ich glaube, da nimmt man eine ganze Menge von mit, dadurch, dass man auch lernt, sich in anderen Ländern zurechtzufinden und diese Dinge aufnimmt. Also das hat mich als Mensch, glaube ich, sehr geprägt, und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, in so vielen verschiedenen Ländern dann auch zu arbeiten.
Ja, Houston, Texas zum Beispiel, wo Sie gelebt haben, das ist ja, da sind die dicken Schlitten unterwegs. In Texas, everything is big, ist ja auch so ein Spruch. Und ich glaube, das Umdenken ist zumindest dort noch nicht, also sind ja nicht die Vorreiter, nehme ich mal an, die Amerikaner, speziell die Texaner, was jetzt den Benzinverbrauch zum Beispiel angeht, ihrer Autos oder so. Sie sprachen jetzt mehrfach schon an und steuern da, glaube ich, auch im Gespräch gerne hin auf die Wende, die Shell sich jetzt vorgenommen hat, nämlich auch bis 2050 spätestens ein Netto-Null-Emissionsziel zu erfüllen und speziell ja auch in ihrer Raffinerie einen kompletten Umbau hinzulegen in Richtung Biogas, in Richtung grüner Wasserstoff. Und da wollen wir auch gerne mal drüber sprechen. Dieses Umdenken, wo kommt das her? Sind Sie das tatsächlich als Direktor der Raffinerie, der das antreiben kann, oder kommt das aus Den Haag als Vorgabe und dann wird gesagt, machen Sie mal?
Ah, ich denke, das ist so ein bisschen sowohl als auch. Ich hatte eben auch schon ein bisschen darauf hingedeutet, in unserem Geschäft ist nicht immer einer alleine derjenige, der das weiß, sondern da ist sehr, sehr viel Expertise, natürlich durch ein sehr breites Feld, das wir auch bedienen, gefragt. Aber wir haben natürlich dann auch gesehen, im lokalen Kontext, in dem wir ja immer auch dann operieren, zu schauen, naja, was ist eigentlich denn tatsächlich die Situation? Und da gehört auch dazu, dass man reflektiert über sein Geschäft und erkennt, der Klimawandel ist real. Ich glaube, das weiß jeder und das streitet niemand ab. Und es ist auch klar, dass wir die Veränderungen nun in die Hand nehmen und antreiben müssen. Und da haben wir unsere Hausaufgaben sehr, sehr gründlich gemacht. Wir haben uns quasi selbst hinterfragt und damit erstmal unseren eigenen CO2-Fußabdruck bestimmt. Wenn man dann zum Beispiel schaut, in Deutschland mal grob gesagt, haben wir CO2-Emissionen in der Größenordnung von 800 Millionen Tonnen. Und die Erkenntnis dieser Hausaufgabe, die wir gemacht haben, ist, dass 80 Millionen Tonnen davon wir als Shell beeinflussen können, also 10%. Dann kann man
Das
sich
sind
die
aber,
Frage
Entschuldigung, das sind
stellen.
nicht die direkten Emissionen der Shell, sondern das sind dann auch die Produkte, sprich Benzin, Kerosin und so weiter, ne?
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen.
Ach so,
Ja, das
sorry.
sind, also wenn wir es direkt beantworten, also 1% ist direkte Emission durch unsere Betriebstätigkeit, aber 9%, der viel größere Teil, liegt in der Nutzung unserer Produkte. Weil ja natürlich, wie Sie wissen, ein Großteil sind Kraftstoffe, die wir produzieren. Kraftstoffe werden verbrannt, emittieren CO2. Und das ist natürlich auch ein Teil der Erkenntnis, dass man sieht, hey, der Hebel, der ist wirklich sehr groß, und man muss sich dann natürlich die Frage stellen, die leicht zu beantworten ist: Will ich jetzt 10% des Problems sein oder 10% der Lösung? Das war leicht beantwortet, und wir haben dann gesagt, es wird Zeit, wirklich die Ärmel hochzukrempeln und zu sehen, wie sieht denn dann eine Lösung aus? Was können wir tun, um dann vom Kunden her zurückdenkend zu sehen, ja, was brauchen denn die Kunden im gesellschaftlichen Kontext? Wie wollen wir uns entwickeln? Wie wollen wir das Energiesystem entwickeln? Und können wir da nicht dann ganz andere Produkte auch bieten, die den Kunden dann auch helfen, wiederum ihren CO2-Fußabdruck zu senken? So kam eigentlich vieles in Bewegung, und wir haben dann für uns, das war dann so die Geburtsstunde Energy and Chemicals Park Rheinland, wo wir gesagt haben, na, wir wollen neue Wege gehen. Wir haben auch angekündigt, wir wollen in Wesseling 2025 rohölfrei sein, was für eine ehemalige Raffinerie, glaube ich, schon sehr transformativ ist, wenn ich so formulieren darf.
Klingt so, und das ist in
Und
3 Jahren, ne?
das ist in 3 Jahren, das sind keine großen Dimensionen, wenn man mal so Planungszyklen von Anlagen mit berücksichtigt. Aber es ist halt auch ganz bewusst ambitioniert, wo wir dann sagen, wie sehen alternative Produkte aus, die wir anbieten können. Und Sie hatten einige schon erwähnt, wir haben ja eine Entscheidung getroffen, eine sogenannte Bio-LNG-Anlage zu bauen. Da wird quasi Biogas verflüssigt und dann als Lkw-Flottentreibstoff angeboten, sodass man quasi da CO2-neutral Lkws bewegen kann. Wir haben bereits Pionierarbeit geleistet mit unserer Wasserstoffelektrolyse, wo wir im 10-Megawatt-Maßstab sehr, sehr viel lernen für die nächsten Schritte, die 100 Megawatt, die jetzt anstehen. Das heißt, Wasserstoff wird ein Element. Wir werden aber auch weitere biobasierte Kraftstoffe entwickeln, insbesondere für Sektoren, wo man nicht so 1, 2, 3 elektrisch unterwegs sein kann, wie beispielsweise der Luftfahrt oder auch der Schifffahrt, womit wir relativ schnell für eine Zeit helfen können zu dekarbonisieren, bis wir dann irgendwann so weit sind, auch stärker in den synthetischen Kraftstoffen zu werden, die ja auch gerade für den Flugverkehr sehr interessant sind und wo ja auch in der Gesetzgebung die Weichen gestellt werden durch gewisse Mandate und Quoten, dass dann diese Kraftstoffe automatisch ihren Weg dann auch in den Markt finden werden.
Das heißt, Sie bauen jetzt die Raffinerie um, müssen ja aber trotzdem sehr stark auch einerseits auf die Nachfrage achten. Ich erinnere mich noch an die E10-Debatte, als dann sozusagen an den Tanksäulen plötzlich ein etwas höherer Anteil von Biosprit beigemischt werden sollte und einerseits manche Motoren noch nicht so weit waren, aber auch insgesamt eine große Skepsis und nee, will ich nicht und so. Das heißt also, der Markt, der Konsument, der Autofahrer muss ja dafür bereit sein. Auch die Hersteller der Autos müssen ihre Motoren parat haben. Andererseits frage ich mich manchmal, wo kommt die ganze Gülle her oder das ganze Biomaterial, was Sie ja brauchen, um dann auch Biogas zu produzieren? Oder wo kommt der grüne Strom her, den Sie ja brauchen, um Ihre Elektrolyse dann auch künftig fahren zu können? Glauben Sie, dass das jetzt schon, ist sozusagen die kritische Masse jetzt da für diesen Umbau?
Die ist sicherlich da und man muss irgendwo auch natürlich eine Vorreiterrolle darin sehen, einen Markthochlauf zu gestalten. Wenn wir alle uns immer nur zurücklehnen und warten, bis alles sich mal von selbst zu Ende entwickelt hat und dann anfangen zu planen, dann ist es zu spät, gerade bei so einem wichtigen Thema wie Klimawandel. Hier ist Machen angefragt und vor allem Machen jetzt und Weichen stellen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie gestaltet man so einen Hochlauf? Wir sind dazu ja auch im Gespräch mit Herstellern von beispielsweise Wasserstoff-Lkw, um da auch gemeinsam Entwicklung voranzutreiben. Weil es muss ja am Ende des Tages Angebot und Nachfrage müssen ein bisschen Hand in Hand gehen. Und Sie haben natürlich zu Recht gesagt, wir wollen ein Netto-Null-Emissionen-Unternehmen werden. Bis 2050 oder ausdrücklich auch früher. Und Deutschland hat ja auch sich zu 2045 bereits bekannt. Das geht allerdings dann in der Tat auch nur im Einklang mit der Gesellschaft. Ja, also wir müssen sehen, dass wir Veränderungen treiben, aber auch die Gesellschaft dabei mitnehmen und dann im Endeffekt die Lösung auch bieten können, die unsere Kunden benötigen, um dann dieses Ziel der Klimaneutralität gesamtgesellschaftlich auch tatsächlich erreichen zu können.
Sie haben es mal so beschrieben.
Wenn man dann über die Wertstoffe nachdenkt, vielleicht, ja, wenn ich da noch zwei Worte zu sage, das ist eine große Herausforderung. Wie schalte ich um auf neue Wertschöpfungsketten? Sie hatten Strom angesprochen. Hier sind wir natürlich auch sehr stark dabei, mit zu investieren in erneuerbare Stromlösungen. Das geht dann sehr häufig auch in Richtung Offshore-Wind, wo man dann entsprechend sich die Quellen erschließt. Aber ganz wichtig ist dabei auch, dass wir uns eine gewisse Offenheit halten, wie diese technologischen Lösungen aussehen, aber auch natürlich schauen, kann auch anderer Strom zwischenzeitlich genutzt werden, um den Markthochlauf zu stabilisieren, bis genügend erneuerbarer Strom aus beispielsweise Offshore-Windquellen da ist. Da liegt der Teufel manchmal so ein bisschen im Detail und da ist ein guter Dialog wichtig zu sehen, wie schafft man nicht zu stringente Rahmenbedingungen von Tag 1, die einen dann eigentlich einen schnellen Hochlauf ja noch schwerer machen, sondern wie kann man da entfesseln und Möglichkeiten schaffen, dass wirklich wir mit diesen neuen Technologien vorankommen. Aber Strom ist nur ein Beispiel. nehmen wir das Thema für, wir machen ja auch sehr viel in Richtung Chemie und chemische Grundprodukte, sind damit natürlich auch wichtiger Partner für die chemische Industrie, andere Basischemikalien zu liefern oder auch eigene Spezialchemikalien. Da ist das Thema Kreislaufwirtschaft natürlich ein sehr wichtiges. Wie schaffen wir es, die Kreisläufe herzustellen, damit wir nicht immer nur neue Rohstoffe einsetzen, sondern auch Rohstoffe, wertvolle Rohstoffe gut wiederverwenden können. Da haben wir uns eine Menge vorgenommen. Das Thema Plastikrecycling wird ein großes Thema sein, an dem wir hier auch arbeiten.
Darf ich da kurz nachfragen?
Ja.
Da hatten wir auch einen interessanten Gesprächsgast, den Klaus Schäfer von Covestro kürzlich, der natürlich mit diesem Thema Plastikrecycling und Kreislaufwirtschaft genau das auch erwähnt hat, was Sie sagen. Stehen Sie da in Konkurrenz oder sind Sie sozusagen Teile derselben Wertschöpfungskette, nur an anderer Stelle?
Na, ich glaube, wir sind da Teile der gleichen Wertschöpfungskette, weil wir sind natürlich bestrebt, auch zu sehen, wie können wir Einsatzstoffe finden, die wir dann wiederum in den sogenannten Steamcracker, das ist so das Herzstück an Anlage, wo dann wirklich Basischemikalien geschaffen werden, wie wir dort Recycle-Material reinbekommen können, sodass wir dann auch andere chemische Industrie quasi mit diesen Basischemikalien beliefern können, die sie wiederum benötigen, um weitere Produkte herzustellen, die dann irgendwann auch in Endprodukten tatsächlich zurückzufinden sind. Also ich denke, das baut sehr aufeinander auf, dass wir gemeinsam da in die gleiche Richtung schauen und dann diese Stoffströme auch realisieren können, die auf mehr und mehr auf Kreislaufwirtschaft basieren.
Ja, Sie hatten an einer Stelle, habe ich bei Ihnen nachgelesen, auch gelobt, wir bauen jetzt um von grauen Arbeitsplätzen auf grüne Arbeitsplätze. So, dann frage ich mich, wie kommt das bei den rund 3000 Beschäftigten, die Sie da haben, an? Sind die alle auch davon sehr überzeugt? Oder haben Sie eher Sorge, dass Sie in der neuen Shell, sage ich mal, möglicherweise keinen Platz mehr finden, dass Sie vielleicht gar nicht benötigt werden oder dass Sie eben radikal auch umgeschult werden müssen, damit Sie Ihren neuen Job erfüllen können?
Ja, ich glaube zunächst mal am 4. November 2021 war ja für uns so ein doch sehr spannender Tag. An dem haben wir wirklich zunächst intern unsere Mitarbeiter informiert über diese Pläne, die wir haben, rohölfrei zu werden und dann natürlich auch in die Öffentlichkeit gegangen. Das ist natürlich nichts, was man sich so überlegt. Da ist sehr, sehr viel Vorarbeit reingeflossen. Aber die Resonanz, die wir bekommen haben, auch bei unseren eigenen Leuten, die war durchweg positiv, weil es ja auch bedeutet, die Zukunft zu gestalten, an der Zukunft zu arbeiten und nicht zu verharren an einem Modell, wo jeder spürt, früher oder später ist es so nicht mehr tragbar oder nicht mehr relevant. Und dieses Relevantbleiben durch den aktiven Weg in Richtung Zukunft, der hat doch für sehr viel Inspiration und auch Zuversicht gesorgt bei Mitarbeitern. Und Sie können sich vorstellen, natürlich Mitarbeiter, die dann auch direkt in Anlagen sitzen, wo man sagt, die stellt man dann ab, da ist das natürlich erstmal ganz anders, wo man sich dann fragt, was heißt das für Zukunft? Aber wir werden natürlich sehen, wie wir die Expertise der Mitarbeiter halten, weil natürlich andere Anlagen dazukommen, wo wir genau das brauchen. Und das sind wir beim Thema Qualifizieren für neue Aufgaben. Das ist eine Sache, die wir ohnehin fortwährend machen in unserem Geschäft, weil man muss ja auf dem Stand der Technik bleiben. Und das werden wir auch hier tun, um unseren Mitarbeitern dann auch da die entsprechende Perspektive in neuen oder umgebauten Anlagen geben zu können. Mhm. Und das ist Teil der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, in Kombination mit dem Ansatz, rohölfrei zu werden.
Und diese 3000 Leute werden Sie auch künftig ungefähr gebrauchen?
Ja, das wird natürlich von vielen Faktoren abhängen, wie schnell, wie gut wir transformieren. Aber das Ziel ist ja, eine geordnete Transformation zu machen. Und dann werden wir auch entsprechend Arbeitsplatzniveau halten können, so das Bestreben. Und wir haben ja auch gesagt, mit dem Energy and Chemicals Park, das ist ein sehr wichtiges Element, dass wir unsere Tore öffnen, dass wir auch offen sind für Partner, die mit uns hier aktiv Energiewende gestalten wollen, die vielleicht auch bei uns auf dem Gelände Anlagen realisieren wollen, die auch dann von der Integration wirklich zu uns passen. Also dass ich eigentlich sage, dass es auch sogar Möglichkeit ist, um neues Business an den Standort zusätzlich dazu zu bekommen, was natürlich den ganzen, man nennt es ja gern so Case for Change, noch viel attraktiver macht.
Also richtig, Sie haben da auch, glaube ich, eine Akademie in Planung oder die steht schon? Und Sie wollen dort auch quasi so ein Campus, nicht Akademie, so ein Campus wollen Sie aufziehen. Also auch Startups, glaube ich, anziehen, die dann mit Ihnen als Partner ja, an den neuen Möglichkeiten arbeiten, ja?
Wir haben eigentlich beides, wo Sie das Stichwort gerade nennen. Wir haben eine sogenannte Energiewende-Akademie in Shell gegründet. Das ist eine Plattform, wo jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sich wirklich auch selbstgesteuert weiterbilden können zu den Themen in der Energiewende. Ja, wofür braucht man eigentlich Wasserstoff? Wie macht man ihn? Oder aber was für verschiedene Biokraftstoffe gibt es eigentlich? Was heißt das mit Plastikrecycling? So eine Themen kann man da machen, weil es auch uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir da Mitarbeitern helfen, all das zu verstehen und sich weiterzubilden in diese Richtung. Das ist der eine Teil. Der Energy Campus, der ist geplant, soll entstehen hier quasi vor dem Werkszaun in Wesseling, wo uns ja auch Land gehört. Da soll zum einen natürlich eine topmoderne Arbeitsatmosphäre entstehen, die auch dann natürlich digitales Arbeiten, moderne Arbeitsweisen, aber auch natürlich die Vernetzung mit anderen Shell-Standorten weltweit ermöglicht, aber auch eine kollaborative Wirkungsstätte, wo man dann mit Hochschulen, Startups zusammenarbeitet, um die richtigen Lösungen und Ansätze auch zu finden, die es in der Energiewende ja wirklich braucht, um auch mit der richtigen Geschwindigkeit vorauszukommen. Da haben wir einige Dinge im Hinterkopf, wenn wir denken, wenn man beispielsweise synthetische Kraftstoffe sich überlegt, da kann man eine ganze Menge gemeinsam machen und wirklich auch sehen, wie wir Technologie hier in Deutschland entwickeln und uns eine Vorreiterrolle erarbeiten. Weil am Ende geht es dann ja auch darum, dass man so eine Technologie auch anderswo replizieren und exportieren kann.
Als Sie nun im Jahr 2019 Direktor wurden, der damals noch Rheinland-Raffinerie genannten Raffinerie, war Ihnen das schon klar und war das Teil der Jobbeschreibung, dass Sie diesen Umbau steuern würden und leiten, oder kam das zwischenzeitlich für Sie dann auch als Neuigkeit?
Na, das war, glaube ich, habe in einer sehr spannenden Zeit übernommen, wo man sich schon Fragen gestellt hat, wie geht es weiter, wie sieht es, wir haben auch global in unserem gesamten Raffinerieportfolio uns viele Fragen gestellt, mit welchem Standort machen wir weiter, welcher ist vielleicht außerhalb von Shell besser positioniert, und da war schon viel in Bewegung. Was man aber sagen kann, dieses globale Branding Energy and Chemicals Park, der ist hier im Rheinland entstanden. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass das global in Shell aufgenommen wurde, weil wir dann halt gesagt haben, naja, okay, wir müssen über das traditionelle Geschäft hinausdenken und sehen, wie wirklich neue Wege aussehen. Das war wirklich so zu der Beginnphase. Und ich war glücklicherweise zufällig dann gerade in Charge, das weiter voranzutreiben und dann so ein bisschen auch zur Reife, nenne ich es mal, zu bringen. Das war nicht explizit der Auftrag, aber das war die normale Entwicklung der Dinge, dass wir da schlussendlich hingekommen sind.
Aber ich unterstelle mal, Sie kennen natürlich auch noch sehr, sehr stark das alte Ölgeschäft. Quasi das, wenn man so will, mit dem Shell groß geworden ist. Waren Sie schon mal auf einer Ölbohrplattform?
Nein, das war ich in der Tat noch nicht. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass in unserem Geschäft ist Sicherheit wirklich einer unserer Kernwerte in Shell. Und Sie können sich vorstellen, auf so einer Ölplattform irgendwo auf der See, da gelten nochmal viel striktere Sicherheitsvorkehrungen, weil man natürlich mit dem Hubschrauber hinfliegt, man muss eine Seerettung wissen, was man machen muss. Da gibt es ganze Ausbildungsprogramme dazu. Und ohne die geht es mal gar nicht auf eine Plattform. Und insofern ist es mir auch bisher verwehrt geblieben. Es würde mich wahnsinnig interessieren, das alles mal zu sehen, aber die Chance dazu hatte ich noch nicht.
Okay. Als Sie gerade noch im Studium waren in Dortmund 1995, gab es eine Riesendiskussion um Shell. Ich glaube, das war mit der größte Image-Schaden, auch den Shell damals hatte, mit der Brent Spar vor Schottland, die versenkt werden sollte, was dann durch Proteste und bis hin zu Boykottaufrufen und so nicht geschehen ist. Haben Sie das damals schon als Student verfolgt?
Ich habe sogar live mitbekommen, weil als Student habe ich nebenbei an einer Tankstelle gearbeitet. Sie können sich vorstellen, bei welcher Marke. Da hat man das miterlebt, aber natürlich noch aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen, als man es heute natürlich wahrnimmt. Und das ist sicherlich etwas, was immer noch in Erinnerung geblieben ist und auch zeigt, wie wichtig Transparenz ist und bei solchen Themen und der richtige Weg, mit solchen Dingen auch tatsächlich umzugehen.
Fühlten Sie sich da als studentischer Mitarbeiter an der Tankstelle auch irgendwie am Pranger?
Nein, nicht wirklich. Also so nah ist es da nicht gekommen. Man hat gemerkt, dass da was los war und dass vor allen Dingen weniger Betrieb war. Aber am Pranger fühlte ich mich persönlich damals nicht.
Die Shell, also Stand heute, beliefert ja ungefähr 10% oder liefert 10% des Sprits für die Autos in Deutschland. Jetzt haben Sie gesagt, wir bauen um, aber das, was dann als Antrieb dient, ist weiterhin flüssiger Sprit. Ne? Also mit dem Erdgas beispielsweise oder dem Biogas. Das heißt, glauben Sie gar nicht so sehr, dass die Batterieelektrik so eine große Rolle spielen wird in Deutschland? Die E-Autos?
Doch, das wird eine große Rolle spielen. Ich glaube aber auch, dass, wenn man nach vorne schaut, es gibt nicht den einen Kraftstoff oder die eine Antriebsart. Wir werden vermutlich viel mehr spezifischere Lösungen sehen. Ich hatte ja ausgeführt, so ein bisschen bei den LKWs oder im Schwerlastverkehr, da ist Wasserstoff sicherlich eine gute Alternative, insbesondere dann, wenn wir mehr und mehr grünen Wasserstoff haben und ihn dann auch distribuieren können. Ebenso auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Strom wird sicherlich eine starke Rolle spielen im Individualverkehr. Da muss man sehen, ob da Wasserstoff sich durchsetzen kann, wie in einigen anderen Ländern, in Japan zum Beispiel. Infrastruktur dafür schaffen wir ja heute auch schon. Ich habe selbst auch ein Wasserstoffauto hier zur Verfügung. Sehr empfehlenswert, mal sowas zu testen. Mhm. Und wir haben natürlich dann andere verflüssigtes Biogas als Möglichkeit etc. Also da wird wahrscheinlich ein sehr breiter Mix an neuen Kraftstoffen kommen, natürlich alle mit dem Ziel, möglichst keine CO2-Emissionen zu verursachen.
Wir hatten ja jetzt auch einen Regierungswechsel. Sie haben gesagt, wir brauchen hier in Deutschland eine Entfesselung. Man muss jetzt erstmal loslegen können, damit der Schalter auch wirklich umgelegt werden kann. Ich glaube, dafür steht ja zum Beispiel auch, dafür stehen die Grünen zum Beispiel, also dass die ne, als Regierungspartei, die das sehr stark im Fokus haben. Ist das jetzt für Sie ein gelungener Regierungswechsel oder glauben Sie, dass auf der anderen Seite möglicherweise die Regulierung für Sie doch zu streng und zu stark sein wird?
Ja, aber Regierungswechsel gelungen oder nicht, da kann man lange philosophieren, liegt mir aber fern. Wichtig ist ja, dass wir es als Nation in Deutschland schaffen, die richtigen Rahmenbedingungen, sei es auf sogar europäischer, auf Bundes- oder Landesebene, zu setzen, um den Wandel tatsächlich zu ermöglichen und zwar mit der richtigen Geschwindigkeit zu ermöglichen. Also hier ist vor allen Dingen, Sie hatten Entfesselung erwähnt und das heißt für mich auch machen, statt zu lange debattieren, weil uns läuft doch so ein bisschen die Zeit weg. Wir müssen viel schneller werden, das wissen wir, beim Ausbau von erneuerbaren Strom, bei der Netzinfrastruktur, aber auch vielleicht dabei, weitere Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir wissen, unsere CO2-Emissionen sind hoch, sie kommen zu langsam runter in Deutschland. Also würde ich mir auch versprechen, eine gewisse Offenheit für weitere Brückentechnologien und Lösungen. Ich nenne es mal das sogenannte Carbon Capture and Storage, also wo man CO2 abscheidet in Prozessströmen, dann in überwiegend in küstennahen Gebieten, offshore in alten Bohrlöchern zum Beispiel verpresst, so lange, bis man andere Möglichkeiten hat, dieses CO2 vielleicht auch stofflich in andere Produkte wieder umzuwandeln. Aber wir müssen einfach viel schneller werden, CO2 abzuscheiden und mit den Emissionen runterkommen. Und da erwarte ich doch eine Menge Klarheit und Weichenstellung auf der politischen Ebene, um diese Entfesselung und diese Beschleunigung schneller hinzubekommen. Also weniger ideologische Diskussion, sondern vielleicht ein bisschen mehr, wie sehen schrittweise Lösungen aus, die vielleicht nicht gleich das gewünschte Endziel bringen, aber eine sehr wichtige Brücke dahin bilden können, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Da habe ich große Hoffnung in die Bundesregierung und auch die Landesregierung, die uns auch sehr unterstützt bei unseren Vorhaben, die richtigen Weichen zu stellen.
Wird denn Deutschland oder auch Ihr Standort innerhalb der großen Shell des Konzerns auch als Vorreiter gesehen?
Ja, absolut. Deutschland ist und bleibt ein sehr wichtiger Markt für uns als Shell. Wir haben ja auch gesehen, wie groß unser Beitrag hier sein kann und auch soll, die Emissionsziele in Deutschland zu erreichen. Das wollen wir wahrnehmen und Wir sind einer als Standort jetzt einer der 5 Energy and Chemicals Parks weltweit in Shell. Das hat schon Gewicht an sich. Das heißt, wir haben auch das Commitment, hier wirklich die Dinge voranzubringen. Braucht allerdings, wie ich gesagt habe, die richtigen Rahmenbedingungen. Das hat regulatorische Aspekte, das hat vielleicht so ein bisschen Aspekte in Sachen Technologieoffenheit, dann auch, wie man über die Fördermittel die richtige Anreize schafft, auch sehr früh Dinge zu pilotieren, zu testen, damit ein Hochlauf möglich ist. All diese Kombinationen sind ja doch sehr, sehr wichtig, um so einen Wandel, der recht komplex ist, auch tatsächlich voranzubringen.
Dieser Wandel wird sich der auch ganz augenfällig äußern, wenn man also die Autobahn 555 entlang fährt. In 10 Jahren wird dann die Silhouette ganz anders aussehen? Stehen da ganz andere Anlagen?
Zum Teil wird das so sein. Ne? Wir haben ja, wenn man zum Beispiel an unseren Kölner Standort in Godorf denkt, da war ja lange Zeit das Wahrzeichen die hohen Kühltürme, die man ja auch teilweise in Fernsehfilmen gesehen hat, die sind ja schon gar nicht mehr da. Da sind ganz andere Kühltürme. Wir haben durch die Umstellung auf zum Beispiel von Ölfeuerung auf Gasfeuerung in Kraftwerken haben wir natürlich dann andere Schornsteinhöhen, da sieht man was ändern. Einiges wird man von außen gar nicht erkennen, weil die Anlagen immer noch da sind, aber umgewidmet werden, wo dann andere Produkte drin sind. Aber im Großen und Ganzen wird man auch sichtbar den Wandel von außen erkennen können. Da bin ich fest von überzeugt.
Ich würde gerne noch eine private Frage stellen. Was heißt das Thema Nachhaltigkeit für Sie persönlich oder auch für Sie als Familienvater? Machen Sie sich da große Gedanken und leben Sie auch da sehr bewusst?
Ja, für mich persönlich heißt es, dass ich hier eine Chance habe, tatsächlich Dinge zu verändern, dass meine Kinder auch ein gutes Leben in der Welt haben und ein Klima, mit dem sie vernünftig funktionieren können. Das heißt, auch ich stelle mir natürlich die Frage, was mache ich mit dem Auto oder wo nehme ich auch einfach mal das Fahrrad im Veedel, weil es am Ende auch bequemer ist oder wie kann ich auch da vorleben, auf Tüten zu verzichten und sonstige Dinge. Das sind nur so kleine Beispiele. Ja. Oder wie gehe ich bewusst mit Energieverbrauch um? Das ist auch bei uns zu Hause Thema und das gehört dazu. Ja, auch so ein bisschen in Sachen Abfall sortieren und erklären, wie man Dinge wiederverwenden kann. Das kann, glaube ich, jeder Einzelne im Kleinen machen. Wir müssen es einfach nur tun. Und so fängt es im kleinen Maßstab an und das nimmt man natürlich dann auch mit auf die Arbeit und überlegt sich dann, wie kann man es im großen Maßstab gestalten, wirklich Nachhaltigkeit zu erzeugen und damit auch einen Kreislauf zu schließen. Man kann vielleicht das auch immer ganz gut vergleichen mit dem eigenen Konto. Das spricht heute meistens immer ganz gut an. Wenn ich immer nur einen Betrag Geld auf meinem Konto habe und immer nur ausgebe, dann werde ich merken, dass ich irgendwann nicht mehr weiterkomme, wenn ich nicht schaffe, einen Kreislauf zu schaffen, wo auch wieder Geld reinkommt. Sonst geht es nicht. Und nichts anderes ist es hier eigentlich in unserem Geschäft auch. Wir müssen es schaffen, in die stoffliche Wiederverwertung zu kommen. Das ist für Chemieprodukte, das ist aber auch für CO2, was wir wieder aus der Luft holen und wieder einsetzen können für verschiedene Zwecke. Das ist vielleicht für gebrauchte Schmierstoffe, arbeiten wir auch dran, eine Möglichkeit, diese wieder einzusetzen. Also da gibt es ja vielfältige Beispiele, genau das zu tun und dann auch vorzugeben. Und ich glaube, dass ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, den wir uns auch alle vornehmen können, ist nicht nur darüber zu reden, es zu wissen, sondern es auch zu leben und zu machen.
Ernst gemeinte Frage, haben Sie ein persönliches Lieblingsprodukt aus Öl?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass man oft erkennen muss, wie viele Produkte eigentlich heute auf Ölbasis sind. Man hat ja die Neigung, erstmal zu denken, naja, Öl, das ist der Kraftstoff an der Tankstelle an der Ecke. Dann vielleicht erkennt man noch die Schmierstoffe, wenn man dann sieht, in wie vielen Produkten des täglichen Lebens, sei es in Kunstfaser, die ich auf der Haut trage, sei es in Kosmetika, in Reinigungsmitteln etc. All das ist, da fällt es mir schwer, ein wirkliches Lieblingsprodukt zu nennen. Ich bin eigentlich eher fasziniert von der Bandbreite, was man damit machen kann. Wobei man in Zukunft mehr unterscheiden muss, was sind die langlebigen Produkte, die ich auch wiederverwenden kann. Nur da sollte man für so lange es noch nötig ist, dann Öl zukünftig einsetzen.
Herr Richrath, ich hätte noch eine Frage. Was ist Ihr Traumjob?
Den habe ich. Okay. Das ist wirklich, wenn ich das sagen darf, ich finde es eine wirkliche Ehre und Auszeichnung, als Rheinländer hier am Heimatstandort so eine Transformationsreise vorantreiben zu dürfen. Ja, und auch das Vertrauen, was man da in mich setzt. Und das könnte spannender nicht sein. Also ich habe gar keine Ambition, mir über andere Dinge hier Gedanken zu machen, als diese Transformation hinzubekommen. Und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Aufgabe.
Herr Richrath, vielen Dank. Das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Waren interessante Einblicke.
Ja, herzlichen Dank, Herr Merks. Vielen Dank.
Wirtschaft Köln am Platz.
Das war Marco Richrath, Chef der größten Raffinerie Deutschlands. Ich bin erstaunt, was hier gleich vor den Toren Kölns alles im Umbau ist. Für Ölmultis wie Shell ist unter dem Vorzeichen des Klimawandels kein Verharren in alten Geschäftsmodellen mehr sinnvoll bzw. überhaupt möglich. Diesen Punkt hat Marco Richrath, wie ich finde, sehr deutlich gemacht. Sprit sparen und dennoch Autofahren oder zumindest mitfahren. Darum geht es in der kommenden Woche bei Wirtschaft Köln unplugged. Mein Kollege Manuel Heckel hat Wolfram Öhrlich zu Gast. Der Kölner ist Gründer und Chef der App GoFlux, mit der man Mitfahrgelegenheiten im Regionalverkehr buchen kann. Ideal also für Berufspendler, die zum Beispiel morgens nach Köln rein und abends raus wieder ins Umland wollen. 12.000 Leute nutzen bereits GoFlux und Öhrlich wird erklären, wie er sein Unternehmen als Ergänzung zum ÖPNV positionieren möchte. Er spricht auch kritisch über die nicht genutzten Chancen des Mobilitätsstandorts Köln, also gerne reinhören. Mein Name ist Stefan Merks. Wir freuen uns auf Ihre Kritik oder auch Vorschläge, am einfachsten über die sozialen Kanäle des Rotonda Business Clubs. Für heute war es das. Bis bald.